Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir kommen zur zweiten Predigt in dieser Reihe Urgewalt. Wer vor zwei Wochen da war, weiß, dass wir mit Urgewalt diese Kraft meinen, der wir normalerweise einen harmloseren Namen geben als Urgewalt, nämlich die Liebe. Ich habe letztes Mal angedeutet, dass die Liebe laut christlichem Weltbild nicht nur etwas ist, was ab und zu oder sogar ziemlich oft zwischen Menschen vorkommt, sondern eine Kraft ist, die schon immer da war und die immer sein wird. Mehr noch, dass es die Kraft ist, die schon immer da war und die Kraft ist, die immer sein wird. Die Kraft, die das Zentrum unseres Universums bildet. Nicht wenige nennen sie Gott. Und Johannes schreibt, auch das habe ich letztes Mal zitiert, glaube ich jedenfalls, im ersten Johannesbrief im Neuen Testament, Gott ist Liebe. Also, das habe ich letztes Mal angerissen und diesem Gedanken gehen wir heute nach. Es dreht sich heute eigentlich überhaupt nicht um unsere Liebe zu Gott oder zu irgendwem, sondern nur um Gottes Liebe zu uns. Was wäre, wenn das Zentrum allen Seins ein liebender Gott wäre? Und zwar nicht ein Gott, der liebt, nicht nur ein Gott, der liebt, sondern ein Gott, der Liebe wesenhaft ist. Was wäre, wenn Liebe, und deswegen habe ich das so genannt, urtümlich wäre? Also urtümlich meint ursprünglich, original, elementar, echt, Grundfeste dieser Welt. Wenn das Echteste, das Ursprünglichste, das Ewigste in diesem Universum Gottes Liebe wäre. Was, ich weiß ja nicht, ob du das glaubst, ne? Ich glaube das. Wenn du das glauben würdest, was würde das dann für dein Leben in diesem Universum, in dem das Zentrum die Liebe ist, bedeuten? So, jetzt denkst du vielleicht, dieser Gedanke ist mir nur allzu vertraut. Ich habe ihn 1000-mal gehört und ja, ich glaube ihn. Und du hast eben schon so ein bisschen innerlich abgeschaltet und dachtest, so was richtig Neues werde ich heute wahrscheinlich nicht erfahren. Vielleicht denkst du auch, ja, ich habe ihn schon 1000-mal gehört, aber sorry, ich halte ihn für eine maximal nette christliche Idee. Und selbst wenn sie wahr sein sollte, dass Gott Liebe ist, der Tag morgen, der Montag, wird genauso ablaufen wie der letzte Montag. Das hat nicht wirkliche Auswirkungen auf mein Leben so direkt. Also wenn dir dieser Gedanke, dass im Zentrum dieser Welt ein liebender Gott steht, zutiefst vertraut ist oder eher fremd, dann hoffe ich, dass du heute mit einem veränderten Blick nach Hause gehst. In beiden Fällen. Und die Welt und Gott und dich selbst ein bisschen anders siehst. Und das ist wichtig, dass sich dein Blick verändert. Nicht, weil ich recht habe und du nicht und du deswegen deinen Blick verändern musst, sondern ich meine, dass es wichtig ist, seinen Blick immer wieder in seinem Leben zu verändern. Sein Denken über die Welt und über Gott und wie das alles zusammenhängt und über sich selbst. Mein Blick, mein Denken über dieses Thema hat sich letzte Woche in der Beschäftigung mit diesem Thema verändert. Nicht völlig, aber schon entscheidend. Schon bemerkenswert für mich persönlich. Hat mit einem Buch zu tun, das ich gelesen habe. Also, fangen wir an. Von dem Buch sage ich gleich auch noch kurz was. Wir fangen aber mit einem Clip an. Vielleicht kennt ihr den Film Into the Wild. Passt ein bisschen zu den Bildern, die wir am Anfang gesehen haben. Da geht es nämlich um die Natur und die Welt in ihrer Ursprünglichkeit. Und da geht es um einen jungen Aussteiger, der vor dem bürgerlichen Leben flieht und den Sinn des Lebens in totaler Freiheit sucht. Ohne Geld trampt er durch die Staaten, sein Ziel ist Alaska. Und er trifft dabei ja viele Menschen. Und einen älteren Mann, Mr. Friends heißt er, glaube ich, trifft er. Und da schauen wir jetzt gleich eine Szene an. Dieser ältere Mann hat seine Familie verloren und lebt seitdem ziemlich einfach und zurückgezogen. Die beiden freunden sich an und ein Weilchen bleibt also dieser junge Mann bei diesem älteren Mann und wir schauen uns jetzt eine Szene an, die uns hilft, uns diesem Thema zu nähern.
Zum Henker, Junge, wovor läuft du denn davon?
Wissen Sie, ich könnte Ihnen die gleiche Frage stellen. Aber
Ich kenne die Antwort ja schon.
Ach, das tust du, ja?
Ja, Mr. Franz. Sie müssen wieder raus in die Welt. Raus aus dem kleinen Haus und aus Ihrer einsamen Werkstatt. Sie müssen wieder ein bisschen rumkommen. Wirklich wahr. Sie leben noch eine ganze Weile, Ron. Sie sollten Ihre Lebensweise radikal ändern. Ich meine, der Kern des menschlichen Wesens bildet sich aus neuen Erfahrungen. Und da sitzen Sie nun, sturköpfiger alter Mann, hocken auf Ihrem Hintern.
Ich hock auf meinem Hintern?
Ja.
Ha! Hier werde ich zeigen. Ich hock auf meinem Hintern. Sturköpfiger alter Mann. Hier werde ich zeigen.
Dann kommen Sie hoch. Kommen Sie.
Ich hock auf meinem Hintern. Ja.
Kommen Sie, alter Mann. Kommen Sie hoch.
Ich hock auf meinem Hintern. Was?
Kommen Sie, nicht aufgeben. Sie machen das toll. Immer weiter, Ron.
Ja.
Kann das jemand sehen? Gott, siehst du gerade zu, was hier passiert? Ja. Geht's gut?
Ach, du kleiner Knallkopf. Ich werde dich vermissen, wenn du wieder gehst.
Ich werde sie auch vermissen, Ron. Doch Sie haben Unrecht, wenn Sie denken, die Freude im Leben würde hauptsächlich aus menschlichen Beziehungen erwachsen. Gott hat sie überall um uns herum angelegt. Sie steckt überall drin, in allen Dingen, die wir fähig sind zu erfahren. Die Menschen müssen nur ihre Sichtweise auf diese Dinge verändern.
Ja, darüber werde ich mal nachdenken. Doch, das werde ich sicher. Ich tu's. Aber ich will dir mal was sagen. Was ich über dich weiß, sind nur Bruchstücke. Nur ab und zu machst du Andeutungen über deine Familie, deine Mutter und deinen Vater. Und ich weiß, du hast auch deine Probleme mit der Kirche. Aber irgendwo existiert etwas Größeres, das wir alle anerkennen. Und es scheint dir nichts auszumachen, es Gott zu nennen. Weißt du, wenn du vergibst, dann liebst du. Und wenn du liebst, dann scheint das Licht Gottes auf dich.
Heilige Scheiße.
Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht fluchen.
Ich hab's dir doch gesagt.
Okay, mach dir einen Moment Gedanken, was deine Geschichte mit der Liebe Gottes ist. Ich habe den Clip jetzt nicht nur deswegen gezeigt, weil dieser ältere Mann da einen schlauen Spruch am Schluss sagt, der wirklich ein schlauer Spruch ist, sondern mehr, weil hier zwei Geschichten mit Gott und seiner Liebe oder seiner nicht erfahrenen Liebe oder wie auch immer zusammenkommen. Was ist deine Geschichte mit der Liebe Gottes? Die Geschichte des alten Mannes ging ungefähr so. Ich interpretiere natürlich jetzt ein bisschen, aber er hat durch einen Autounfall seine Familie verloren. Und also das verloren, was er liebte vor langer Zeit. Und seitdem lebt er in seiner kleinen, einsamen Welt. Nicht unglücklich, aber doch auch, er erwartet nicht mehr viel von diesem Leben. Und der junge Mann fordert ihn heraus, seine Welt neu zu sehen und sagt ihm, die Lebensfreude sei von Gott in all dem um uns herum angelegt. Man müsse sie nur sehen. Gottes Liebe, sozusagen jetzt meine Übersetzung, ist in der Schönheit dieser Welt und in den Erfahrungen, die man macht, zu finden. Was ist deine Geschichte mit der Liebe Gottes? Ist sie vielleicht von Schmerz, den du erfahren hast, überlagert. Der junge Mann läuft ein Stück weit vor denen davon, die ihn lieben oder die ihn wenigstens lieben sollten. So, er ist verletzt worden und der alte Mann fordert ihn heraus, seine Lebensgeschichte in einem neuen Licht zu sehen. Und sagt dann, wer vergibt, liebt. Und wer liebt, über dem scheint das Licht Gottes. Also auf diese beiden Menschen und ihre Geschichte scheint die Sonne, Gottes Licht. Beide suchen nach Gott irgendwie. Und beide haben ein wenig von ihm verstanden. Und lachen dann. Irgendwie empfinde ich bei dieser letzten Szene, sie lachen über eine Welt, die in ihrem Zentrum gut ist. Es gut mit ihnen meint. Beide haben ihre Geschichte. Aber was ist deine Geschichte mit Gott und seiner Liebe? Hier ist heute nichts zu sehen hinter mir. Nur gähnende schwarze Leere. Das ist kein technischer Defekt oder so, sondern es soll so sein. Es gibt heute jetzt hier keine Bilder, die ich aussuche und euch vor Augen male, sondern ich hoffe, dass du selbst deine Bilder formst. Deine Bilder für das, was ich sage, oder das wäre meine Hoffnung, was Gott dir vielleicht sagt. Also nochmal, was ist deine Geschichte? Welches Bild taucht in dir auf, wenn du an dich und die Liebe Gottes denkst? An die du glaubst oder vielleicht gar nicht so sehr richtig glaubst? Was für ein Bild taucht da auf? Vielleicht taucht da ein Bild auf, dieser Hügel da, Steine, und du sitzt da oben. Vielleicht sitzt du da oben auf diesem Stein, die zwei sind nicht da, du bist da. Und du bist gerade ziemlich glücklich. Die Dinge entwickeln sich im Moment in deinem Leben ziemlich gut für dich. Du sitzt auf diesem Stein und du lachst eigentlich ziemlich fröhlich, aber hinter dir ziehen dunkle Wolken auf. Warum? Weil deine Geschichte dir vielleicht sagt, auf Gottes Liebe war noch nie so richtig lange Verlass. Ich habe jetzt Glück, aber ich bin nicht sicher, wie lange mir das vergönnt ist. So war das schon immer irgendwie. Ich bringe einfach mal ein paar Beispiele für Geschichte. Ich weiß nicht, ob deine dabei ist, oder ich hoffe, dass sich das inspiriert, auf deine eigene Geschichte mit Gottes Liebe zu kommen. Du hast Glück, aber du traust diesem Glück nicht so recht über den Weg. Vielleicht sitzt du auf diesem Steinhügel auch und schaust mit Sorge auf diese recht steinige Landschaft unter dir, weil es in deinem Leben im Moment oder schon länger sehr handfeste Probleme gibt. Und die machen dir Angst. Und Gottes Liebe oder die Aussage, dass Gott dich liebt, hilft dir da jetzt so konkret irgendwie eher nicht. So richtig. Kannst du dir auch nichts von kaufen. Nützt nichts. Gott liebt mich, ja, aber morgen habe ich wieder mit meinem Chef zu tun. Und dann merke ich irgendwie nicht viel von Liebe, die diese Welt regiert, oder? Vielleicht sitzt du auf diesem Stein und eigentlich weinst du, weil Dinge passiert sind, die mit einem liebenden Gott nicht in Verbindung zu bringen sind, kaum übereinzubringen sind. Im Zentrum dieses Universums scheint nicht Liebe zu wohnen, sondern vielleicht eher gar nichts. Es passiert eben, was passiert. Vielleicht sitzt du auf diesem Stein und bist halbwegs zufrieden mit dir. Du glaubst, Gott liebt dich, du liebst Gott und du tust alles dafür, dass das irgendwie auch so bleibt zwischen euch. Du vergibst denen, die dir wehtun, du läufst nicht davon vor Verantwortung, du bist ein guter Mensch und du hoffst, dass sich das irgendwann auch lohnt, so zu leben. Weil manchmal fragst du dich, warum dein Glaube, dein Leben, Gott selbst manchmal schal schmeckt oder sich anfühlt. Wenig ursprünglich, ganz schön anstrengend, manchmal auch einfach öde. Vielleicht sitzt du auf diesem Stein und du hoffst, dass Gott dich in dieser Einöde jetzt im Moment nicht bemerkt, weil du fühlst dich wegen irgendetwas schlecht. Schuldig, nennen wir es so. Und wenn Gott Liebe ist, dann mag das ja sein, denkst du, aber für dich ist das nicht relevant, weil du bist weit weg von ihm oder er weit weg von dir. Also was ist deine Geschichte mit der Liebe Gottes? Im Moment gerade vielleicht, oder vielleicht denkst du auch an viele Jahre von Geschichte. Diese zwei hier sitzen auf einem Berg. Und das habe ich vorgestern auch gemacht. Allerdings war es nicht so trocken und heiß, sondern kalt. Und Schnee, 4 Tage Österreich, Ski, Schnee, klare Luft, gewaltig schöne Bergwelt, wenn auch Österreich und nicht die Schweiz, aber trotzdem ganz nett. Und da ist es leicht, wenn man in so einer Umgebung ist und vor allen Dingen Urlaub dabei hat, leicht zu denken, hey, diese ursprünglich urtümliche Welt die kann durchaus, das leuchtet mir ein, von einem ursprünglich, urtümlich liebenden Gott stammen. Es spiegelt sich in dieser Welt wieder, wie Gott ist. Ein Gott, der Schönheit hervorbringt, einen blauen Himmel, eine warme Sonne, Schneekristalle, Bergformen. In was für einem Universum leben wir? In was für einem Universum lebst du deine Geschichte? Ist in diesem Universum, das ich da von dem Berggipfel aus sehe, ist da das Zentrum ein liebender Gott? Stell dir vor, alles, was um dich herum existiert, die Natur, die Menschheit, auch der Mensch, der zwei Reihen vor dir jetzt ist, kannst du gar nicht sehen, wahrscheinlich ist es dunkel, ne? Der Sternenhimmel, den wir im Trailer gesehen haben, die Luft, die du jetzt atmest, den Gedanken, den du heute Morgen beim Aufwachen hattest. Alles, was ist, was existiert, was passiert, hätte ein Zentrum, etwas, wo es herkommt und worauf es zuläuft. Und wir nennen es Gott und es ist Liebe. Stell dir vor, das wäre das Universum, in dem wir leben. Wenn das wahr wäre, dann würden wir in einem sehr guten Universum leben. Dann wäre das ein sehr gutes Leben. Neben all dem, was Schwieriges, Schlechtes, Böses in unserem Leben passiert. Wenn das wahr wäre. So, ich gebe zu, wenn man auf einem Berg sitzt, wo die Sonne scheint und Schnee und so, ne, dann ist es leicht zu sagen und leicht zu glauben. Leichter jedenfalls. Die schöne Welt als Ausdruck der Liebe Gottes. Was ist mit der brutalen Welt? Wir sind nicht einfach Ski gefahren, wir haben Skitouren unternommen. Also abseits der Piste. Und noch nie in meinem Leben war es so wichtig, wie in den letzten 4 Tagen, die Lawinenwarnstufe des Tages zu kennen. Wir haben unsere Spur durch diese schöne Welt sehr sorgfältig gewählt und jeden Hang bösester Absichten verdächtigt. Die Lawinenwarnstufe war auch nie so richtig niedrig. So. Also, der pulverige Tiefschneehang, der so aussieht, als ob Gott ihn für dich persönlich gemacht hätte, kann der sein, der dich gleich unter sich begräbt. Und wenn deine Freunde dann mit diesem LVS-Gerät nicht richtig klarkommen, so schlechte Karten, sich sagen will, die Angst fährt mit, so ein bisschen. Nicht so, dass man es nicht mehr macht, aber sie fährt ein bisschen mit. Wenn also diese Welt, die schöne, ein Hinweis auf ihr Zentrum ist, und wie dieses Zentrum ist, Gott, ist dieser Gott dann genauso unberechenbar wie die Natur, die er erschaffen hat, die nämlich aus Schönheit sehr schnell in Gefahr umschlagen kann? Das Ganze zu übertragen auf dein Leben, nicht nur auf Natur, was manchmal sehr gut zu dir ist und manchmal wirklich gemein. Ich glaube, die allermeisten von uns, sagen wir mal, die allermeisten von uns, die an einen Gott glauben und die ihn auch für im Prinzip, ja, liebevoll halten, bei den allermeisten von uns fährt trotzdem die Angst mit. Du sagst, ich will dir das nicht in den Mund legen. Mancher sagt, Gott liebt, aber manchmal straft er auch mit harter Hand. Deswegen fährt immer ein bisschen auch die Angst mit. Gott liebt, aber manchmal nimmt er das, was man am liebsten hat. Gott liebt, aber manchmal ist er sehr enttäuscht von mir und man weiß nicht genau, wie er dann einzuschätzen ist. Gott liebt, aber. Manche, viele, glaube ich, glauben an einen lieben Gott und sagen, Gott liebt, aber. Ich habe in diesem Urlaub jenes Buch gelesen, was ich eben schon andeutete. Und in diesem Buch dreht es sich um so eine Gott liebt, aber Frage. Und zwar um eine ziemlich heftige Frage. Der Autor dieses Buches hat für dieses Buch Prügel bezogen. Auch Anerkennung, aber auch Prügel von Christen. Der Autor heißt Rob Bell und das Buch, was er geschrieben heißt Love Wins, auf Deutsch Das letzte Wort hat die Liebe. Und er beschäftigt sich in diesem Buch mit der Frage, für viele Menschen eine schwerwiegende Frage, für viele Menschen sogar eine Frage, die dazu führt, dass sie dem Glauben und diesem angeblich liebenden Gott den Rücken kehren. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man auf der einen Seite glauben, dass Gott Liebe ist und jeden Menschen unendlich liebt und auf der anderen Seite gleichzeitig glauben, dass Gott die Mehrheit der Menschen eines Tages in die Hölle schicken wird. Es geht in diesem Thema, in diesem Buch um Himmel und Hölle. Und um die Frage, wird dieser liebende Gott, den wir liebender Gott nennen, für die meisten Menschen, außer einem kleinen Rest, der in den Himmel kommt und zu dem man sich dann selber zählt, für die meisten Menschen an ihrem Todestag zu einem anderen Wesen, das dann nicht mehr liebevoll ist, sondern ziemlich gnadenlos, sehr gnadenlos sogar. Ein Gott wird aus dem liebenden Gott dann ein gnadenloser Gott, der jetzt keine Geduld mehr hat, der jetzt bedauerlicherweise strafen wird, und zwar auf die härteste Weise, und zwar für immer. So. Er beschäftigt sich mit dieser Frage, wie kann man das überhaupt zusammendenken? Kann man glauben, dass ein liebender Gott irgendwann für viele zu einem gnadenlosen Gott wird? So, man kann es nicht, sagt er. Und dafür hat er Howell bezogen, von Christen. Ich denke, von Christen, bei denen die Angst mitfährt. Ich sage das mal so provokant. Der Pulverhang ist schön, aber er kann dich auch unter sich begraben. Die Frage ist, hat Gott, dieser liebende Gott, eigentlich doch eine Kehrseite? So, ich kann jetzt, weiß, diese Frage nach Himmel und Hölle ist eine große, und ich kann jetzt dieses Buch hier nicht ausbreiten und ihm nicht weiter nachgehen. Aber wenn du jemand bist, der stirnrunzelnd sich da schon oft gefragt hat, wie könnt ihr Christen an beides gleichzeitig glauben, dann kann dir dieses Buch vielleicht eine Tür öffnen. Ich kann es empfehlen, mir hat es geholfen, zu glauben, dass im Zentrum dieses Universums wirklich Liebe ist. Und die, wie der Titel des Buches sagt, das letzte Wort haben wird. Das letzte Wort haben wird. Es ist ein bisschen differenzierter, was er da sagt, als wie ich das jetzt zusammengefasst habe, aber das ist schon der Kern, das letzte Wort haben wird. Und im Zentrum dieses Universums wäre dann ein Gott, dessen Hoffnung für Menschen niemals endet. Selbst, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, selbst mit dem Tod nicht. Wenn ihr mögt, lest es mal und setzt euch damit auseinander und bildet euch eure eigene Meinung. Jedenfalls habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt. Was für ein Universum lebe ich? Lebt in der Mitte dieses Universums ein Gott, der sich wie ein wunderschöner Pulverhang ab und zu überraschend in eine tödliche Lawine verwandelt und deswegen fährt die Angst mit? Oder ist das nicht der Fall? Und dann wäre dieses Universum ein unglaublich gutes, trotz all dem Schlechten, was passiert. Also, in was für einem Universum lebst du? Was ist deine Geschichte mit der Liebe Gottes? Ist das eine Geschichte, in der Gott grundsätzlich Liebe ist? Ja, aber da fährt trotzdem die Angst mit. Und deswegen checkst du den Lawinenbericht und strengst dich an, keine Fehler zu machen und strengst dich an, gut zu leben. Und die verlockenden Hänge, die Spaß machen würden, die meidest du, weil du nicht sicher bist, ob das so gut ankommt. Du lebst auf Nummer sicher, weil du Gott nicht enttäuschen willst. Wie ist das? Und dann wird nämlich manchmal Gott, dein Gott, der, an den du glaubst. Ich weiß nicht, ob es der Gott ist, der wirklich existiert, aber der, an den du glaubst, der, von dem die Leute gesagt haben, so ist er. Dann wird er manchmal unter der Hand heimlich zu jemandem, der gar nicht so liebevoll ist, sondern nur bis zu einer gewissen Grenze irgendwie. Das würden wir theologisch oder so nie so sagen, aber gefühlt schwebt es mit. Die Angst fährt mit. Ab und zu muss man sich vor Gott von Zeit zu Zeit in Sicherheit bringen. Es ist sozusagen ein Gott, vor dem man gerettet werden muss. So, was wäre aber, wenn du durch irgendetwas, was passiert, was du hörst, was Gott dir offenbart, du glauben könntest, dass Gott anders ist und dass Gott wirklich urtümliche Liebe ist, die durch nichts in Ablehnung umschlägt oder in Gleichgültigkeit oder in Kälte dir gegenüber. Was wäre, wenn das die Welt wäre, in der du leben würdest? Was würde das ein neues Licht auch auf deine Geschichte mit Gott werfen? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Angenommen im Zentrum der Welt stünde also Liebe, ursprüngliche Liebe, unauslöschliche Liebe. Man kann auch dann noch fragen, ja gut, aber was ändert das? Vielleicht hast du nämlich gar kein Problem daran, an die Liebe Gottes zu glauben oder so, aber du hast ein Problem damit zu glauben, dass sie persönlich gemeint ist. Also persönliche Liebe einer Person, Gott, zu einer Person, dir. Und dieser Gedanke, diese Schwierigkeit ist berechtigt. Ich weiß nicht, ob ihr Slavoj Žižek kennt. Ich habe überlegt, ob ich den Ausschnitt zeige, aber man kann sein Englisch eigentlich erst beim 5. Mal gucken verstehen. Deswegen dachte ich, mache ich es nicht. Manche halten ihn für den großen Philosophen unserer Zeit. Ich habe mich nicht ausführlich mit ihm beschäftigt, deswegen kann ich mir kein Urteil erlauben. Manche halten ihn für den großen Philosophen unserer Zeit, andere mehr für eine postmoderne Pop-Ikone, weil er in seiner Art jede Art von Anstand überrollt. Er sieht immer ein bisschen ungepflegt aus. Man hat das Gefühl, das ist auch irgendwie absichtlich so. Er hat ein bisschen einen irren Blick, macht immer die Haare so komisch aus dem Gesicht. Ein Vollbart. Sagt Dinge, die man nicht sagen sollte. Gar nicht sagen sollte. Politisch unkorrekt manchmal. Und jedenfalls in diesem, glaube, das ist sein bekanntester Ausschnitt, der so durchs Netz geisterte, sagt er zum Beispiel eine Sache. Love is evil. Er beschreibt das mit so einem osteuropäischen Slang. Love is evil. Also Liebe sei böse. Liebe sei übel, vom Übel. Ja? Und er meint das so. Er sagt, Liebe kann nie alle lieben. Sondern Liebe sagt immer, von allen, die man lieben könnte, liebe ich genau dich. Und damit ist sie brutal allen anderen gegenüber. Ja? Also Liebe, die ganze Welt liebt, behauptet er, das ist so eine Ich-liebe-euch-alle-Liebe von der Bühne runter und niemand fühlt sich davon wirklich geliebt. Echte Liebe ist genau das Gegenteil. Die liebt nicht alle, sondern genau einen Teil dieser Schöpfung, dieser Welt, wie auch immer. Darum sagt er, ist die Liebe letztlich ein brutaler Akt. Und jeder, der schon mal ein Mädchen verehrt hat und es hat den anderen genommen, weiß, dass das bis zu einem gewissen Grad stimmt. Ja, so. Also versteht ihr, in einer gewissen Weise hat er recht. Oder mindestens seine Frage ist keine schlechte. Kann Liebe allumfassend sein und gleichzeitig persönlich? Wenn sie nur persönlich, nicht allumfassend ist, dann gilt sie nur einem kleinen Teil der Menschheit und dann ist sie brutal, allen anderen gegenüber. Wenn sie nur allumfassend ist, also diese Art von Liebe, die so, die Liebe ist im Zentrum und durchwirkt uns alle irgendwie, diese Art von Liebe, dann ist sie jedenfalls für mich einigermaßen irrelevant. Kann sie allumfassend sein und persönlich? Und das christliche Weltbild jetzt, das Universum, wie das Christentum sie versteht, sagt ja, ja. Der Glaube sagt ja, genau in so einer Welt leben wir. Und ist sich dabei bewusst, dass diese Aussage ein Knackpunkt ist. Rob Bell sagt es so, ein Knackpunkt, der manchen veranlasst, den christlichen Zug beim nächsten Halt zu verlassen. Weil er das nicht zusammendenken kann. Und dieser Knackpunkt heißt Jesus. Ne? Jesus ist sozusagen die fokussierte Liebe Gottes, die ganze Menschheit liebt, um sie zu retten und doch zu einzelnen Menschen kommt, die man mit Namen benennen kann und diese Menschen liebt. Das Zentrum des Universums, sagt die Bibel, sagt das christliche Weltbild, sagt der Glaube, das Zentrum des Universums wird Mensch, um Menschen zu lieben, persönlich. Und wer das für abgedreht hält, der hat mein Verständnis. Dennoch ist das genau der Kern des christlichen Verständnisses von der Welt und des Universums, wie es ist. Genau hier liegt der Knackpunkt oder das Geheimnis des christlichen Glaubens. Diese allumfassende Liebe wird persönlich, ohne dabei das Allumfassende aufzugeben. Und diese Menschen, die diese Liebe da erreicht durch Jesus, die kann man mit Namen nennen. Das ist eine Frau an einem Brunnen, das ist ein Fischer in einem Boot, das ist ein hingerichteter Mann an einem Kreuz, der kurz vor seinem Tod steht. Diese Leute und Millionen andere bis heute treffen auf diesen menschgewordenen, liebenden Gott, Jesus, und hören von ihm, dass die Welt eine andere ist, als sie dachten, dass sie ist. Und dass Gott ein anderer ist, als sie dachten, dass er ist. Und dass ihre eigene Geschichte in Gottes Augen eine andere Geschichte ist, als sie dachten, dass sie ist. Gott erzählt sie anders. In Gottes Licht liest sie sich anders, deine eigene Geschichte. Aus Gottes Sicht endet sie anders, viel besser als du erwartest. Jedenfalls ist die Möglichkeit immer da, dass deine Geschichte eine gute Geschichte wird. Also das Universum, in dessen Zentrum Liebe steht, ist ein besseres Universum, als wir meinen. Das ist sozusagen das Evangelium. Da steckt ein Gott in der Mitte, der unglaublich ist. Das heißt nicht, dass alles auf dieser Welt gut ist. Man muss blind sein, um nicht zu sehen, dass es auf dieser Welt Hölle gibt ohne Ende. Ja? Sie läuft Tag für Tag ab. Meistens haben wir Menschen sie produziert. Aber in ihrem Zentrum, schlägt ein gutes Herz. Und das hat direkte Auswirkungen auf Menschenleben. So, ich komme auch nicht ganz zum Schluss, aber zum zweiten Teil dieser Predigt. Jesus erzählt nämlich eine Geschichte und man scheut sich immer, diese Geschichte zu nehmen, weil sie so bekannt ist, die bekannteste seiner Geschichten. Aber sie beschreibt, welche Art Herz im Zentrum dieses Universums schlägt. Ihr kennt diese Geschichte, nehme ich an. Ich erzähle sie deswegen nur ganz kurz, lese sie nicht vor. Ein Mann hat zwei Söhne, der Jüngere lässt sich das Erbe von seinem Vater auszahlen, haut ab, verlässt seinen Vater, prasst das Erbe durch, verschleudert alles Geld, landet bei den Schweinen. Irgendwann kriecht er auf allen Vieren zu seinem Vater zurück in der Hoffnung auf Gnade, dass der Vater ihn wenigstens auf seinem Hof arbeiten lässt, weil er sonst ganz am Ende wäre. Der Vater handelt aber überraschend anders, überraschend anders. Er freut sich, ihn zu sehen, gibt eine Willkommensparty, hört sich die Entschuldigungen überhaupt nicht an, sondern feiert schlicht die Rückkehr dieses Sohnes. Der ältere Sohn, der andere, der zu Hause geblieben ist, feiert nicht mit, weil er genau das nicht begreifen kann. Null Konsequenzen aus dem Verhalten des Jüngeren. Null Konsequenzen, obwohl der die Hälfte des Erbes verprasst hat. Und der Ältere sagt sich, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ich bleibe hier treu zu Hause, tue meine Arbeit. Und nie hat mir mein Vater auch nur mal eine Ziege gegeben, dass ich mit meinen Freunden ein Fest feiern kann, ja? Und jetzt so eine Party für einen, das ist nicht fair. Und der Vater sagt ihm, alles, was mir gehört, gehört dir. Du kannst dir immer nehmen, was du willst. Jetzt komm und feier mit, dein Bruder war tot, jetzt lebt er. Jesus sagt mit dieser Geschichte, so ist das Zentrum des Universums. So ist Gott. So ist der, den ihr Vater nennt. Urtümliche, nicht auslöschbare Liebe. Fair ist diese Liebe tatsächlich nicht. Natürlich nicht. Da hat Zizek ein bisschen recht. Liebe kann letztlich nicht fair sein. Diese Liebe ist großzügig. Es ist Gnade, es ist Liebe. Das ist immer unfair. Jemand bekommt nicht, was er verdient, nämlich eine Party. Das ist das Wesen von Liebe, die persönlich ist. Die ist nicht fair in dem Sinne, zum Glück nicht. Aber sie gilt allen. Damit ist sie allumfassend. Sie gilt auch dem älteren Bruder. Er sagt, mein Sohn, alles, was mir gehört, gehört dir. Was denkst du von mir? Für was für eine Art von Vater hältst du mich eigentlich? Ist das ein Vater, bei dem immer die Angst mitfahren muss oder wie? Was für eine Geschichte hast du mit der Liebe Gottes? Fährt er immer die Angst mit? Wenn Gott so ein Vater wäre wie in dieser Geschichte, würde deine Geschichte dann in einem anderen Licht erscheinen. Angenommen, du wärst so ähnlich, deine Geschichte wäre so ähnlich wie die des jüngeren Sohnes. Also sagen wir mal, angenommen, du lebst im Moment abseits von Gott. Vielleicht nennst du dich sogar Atheist oder vielleicht sagst du nur, ich habe das mal geglaubt, aber damit habe ich ein bisschen abgeschlossen, das mit diesem Christending. Gott ist für mich irgendwie Geschichte, so. Und es geht dir damit gut oder es geht dir damit nicht so gut, wie auch immer. Jedenfalls, wenn, dann gleichst du eher dem älteren Sohn, der weg von zu Hause ist, weg von da, wo Gott ist. So. Wenn im Zentrum des Universums nun ein liebender Gott wäre, dann wäre deine Geschichte nicht einfach eine Geschichte eines Menschen, der ohne Gott lebt, sondern es wäre die Geschichte eines Sohnes. Es wäre immer noch, aus Gottes Sicht, immer noch die Geschichte eines Sohnes. Er würde dich Gott nennen und wenn du nah genug dran wärst, dann würdest du das auch hören von ihm. Und er würde nie aufhören zu hoffen, dass du seine Liebe irgendwann, irgendwo einmal begegnest. Wenn im Zentrum der Welt Gottes Liebe steht, dann wäre deine Geschichte eine andere Geschichte, ob du das nun glaubst oder nicht. Vielleicht bist du auch dem jüngeren Sohn ähnlich in dem Moment, wo er umkehrt, ne? Wo er nach Hause kommt auf allen Vieren. So, vielleicht bist du dem ähnlich, dass du das Gefühl hast, ja, ich hab große Teile des Erbes verschleudert. Aber ich hoffe mal irgendwie, dass Gott nett ist. So. Aber die Angst fährt mit. Die Angst fährt mit. Und in deiner Geschichte würdest du jetzt, du erzählst deine Geschichte gar nicht so gern. Aber würdest du sie erzählen, dann kämen Sünden darin vor. Schwere. Jedenfalls findest du das oder es finden andere. Und nun sagt Jesus, im Zentrum dieses Universums ist ein anderer Gott, als du meinst. Du meinst, er habe die ganze Zeit über deine Sünden Buch geführt. Dabei hat er gehofft und gewartet. Die ganze Zeit. Dass du heimkommst. Und kaum bist du da, wird gefeiert. Und wenn er deine Geschichte erzählt von der ganzen Scheiße, die passiert ist, oder die du, was weiß ich, ja, dann klingt sie ganz anders, als wenn du sie erzählst. Nicht irgendwie beschönigend, aber anders. Wertschätzender. Wie die Geschichte eines Sohnes, der zurückgekommen ist. Ist das für dich vorstellbar, dass Gott 100.000 Mal besser über dich redet, als du über dich? Wenn du diesem Sohn gleichst. Ist es für dich vorstellbar, dass Gott überraschend liebevoll ist? Und dass die sagen, Gott ist sehr, sehr böse auf dich. Und vielleicht wird er nochmal Gnade vor Richter gehen lassen. Schlicht und ergreifend nicht die ganze Wahrheit über Gott sagen. Vielleicht, weil sie nicht besser wissen. Jedenfalls, der Gott, den sie predigen, ist ein anderer als der, den Jesus kannte. So, vielleicht gleichst du auch dem älteren Sohn. Vielleicht gleichst du dem älteren Sohn. Du glaubst an Gott schon lange. Er ist Liebe, tausendmal gehört, diese ganze Dinge da. Und du müsst dich ab so zu leben, wie es dem angemessen wäre, wie er das wohl wahrscheinlich gut findet. Du bist aber auch ein bisschen ernüchtert, weil du für Gott zu leben, so sagst du das sogar ziemlich oft, das ist ganz schön viel Arbeit. Und das erfordert Opfer. Und dein Vater ist manchmal gar nicht so ein spendabler Typ. Und wenn ein anderer dann Gottes Liebe feiert oder Gott mit ihm feiert oder wie auch immer, seine Großzügigkeit, dann fällt es dir schwer mitzufeiern, weil du denkst, da gäbe es schon noch mehr zu sagen, Freunde. Ihr täuscht euch, Leute. Also Gott ist Liebe, ja, aber er ist auch gerecht, fair, lässt nicht einfach 5 Grade sein. Der Vater in dieser Geschichte sagt dem älteren Sohn etwas Ähnliches wie dem jüngeren, jetzt mit meinen Worten. Ich bin anders, als du denkst. Du lebst in einer Welt, die es so gar nicht gibt. Du erzählst deine Geschichte als eine Geschichte von Entbehrung oder von Opfer für die gute Sache oder von guten Taten, die du tust oder von Rechtschaffenheit oder von Geboten, die du gehalten hast und so. Aus meiner Sicht ist deine Geschichte die Geschichte eines Sohnes, der seinen Vater nicht so richtig kennt. Der nicht wusste, dass es seinem Vater nicht darum geht, fair zu sein, sondern großzügig. Und zwar nicht nur zu dem Jüngeren, sondern zu dir auch. Der seinem Vater seine Liebe nicht so ganz hundertprozentig abgenommen hatte. Die Angst fuhr mit. Und irgendwann wurde aus der Angst Frustration und irgendwann Groll gegenüber denen, mit denen Gott unverdiente Partys feiert. Was ist deine Geschichte? In welchem Universum lebst du? Jetzt bin ich am Ende. Das sind die abschließenden Fragen. Würde ein liebender Gott deine Geschichte erzählen? Wie würde sie klingen? Wie würde ein liebender Gott im Zentrum dieser Welt deine Sicht von dieser Welt verändern? Könnte sie sich überhaupt noch verändern? Ist es vielleicht Zeit, etwas Neues über Gott zu lernen? Neue Fragen zu stellen über dich und Gott? Stell dir vor, Gottes Liebe wäre wirklich urtümlich, immer da gewesen, nie endend. Und sie würde immer gelten, jedem Menschen, jetzt und in Ewigkeit. Stell dir vor, sie wäre allumfassend und persönlich gleichzeitig, auch wenn Zizek das nicht für möglich hält. Und Hoffnung, die Hoffnung dieses Gottes für dich und deine Lebensgeschichte käme nie an ein Ende. Stell dir vor, so wäre die Welt, so wäre Gott. Glaubst du, das hätte die Kraft, dein Leben zu verändern? Jesus erzählt noch eine Geschichte, allerdings nicht mit Worten oder nur mit wenig Worten, sondern mehr mit Zeichen und Symbolen. Diese Geschichte erzählen wir uns jetzt ein bisschen gegenseitig. Es ist eine Geschichte, die bis heute immer wieder wiederholt wird, um uns zu zeigen, wie das Herz im Zentrum dieser Welt schlägt, wie dieses Herz Gottes ist. Und dass es ein Herz ist, das sich völlig für die aufgibt, die er liebt. Und das sind wir alle. Das ist die Geschichte des Abendmahls. Und sie besteht weniger aus Worten als mehr aus Dingen, die wir tun. Zeichen, Symbole, die wir schmecken sogar. Brot und Wein. Brot und Wein sind Zeichen eines Gottes, der die Menschheit so sehr liebt, dass er sich selbst für sie opfert. Und durch die Hölle geht, damit wir leben. So, wir feiern dieses Abendmahl jetzt gleich. Und vielleicht ist das für dich mehr so eine Art Ritual, das man halt so macht, wenn man in der Kirche ist ab und zu. Man geht nach vorne, man macht da mit. Religiöse Zeremonie schadet ja nichts. Weiß nicht, ob das so in dieser Liga für dich spielt. Ich nehme an, hier sitzen auch Leute, bei denen fährt gerade beim Abendmahl die Angst mit. Ich begegne dem immer wieder, dass Menschen beim Abendmahl im Blick auf Gott, bei Gott, bei ihnen die Angst mitfährt. Sie denken, ich glaube irgendwie nicht gut genug für Gott. Ich entweihe hier vielleicht irgendetwas Heiliges. Ich sollte lieber nicht, so. Und da würde ich heute fragen, Leute, an was für eine Art Gott glaubt ihr? Was für eine Art glaubt ihr ist im Zentrum dieser Welt? Das ist der Gott, der sein Leben für dich gegeben hat. Brot und Wein sollen sich daran erinnern. Natürlich ist das etwas absolut Heiliges und nicht nur ein religiöser Zirkus. der uns ein bisschen gut tut. Es ist natürlich etwas absolut Heiliges, aber entweihen kannst du das mit dem, der du bist, nicht. Brot und Wein stehen für einen Körper, der an ein Kreuz geschlagen wurde und völlig entweiht wurde, für Blut, das geflossen ist. Also entweihter geht es nicht. Ja, Menschen haben Gottes Sohn getötet und er ließ das zu aus Liebe. Schlimmeres kann man Gott nicht mehr antun, als was da passiert ist. So, wie willst du da noch etwas entweihen? Es ist ganz im Gegenteil. Gott sagt dir, hey, mein Herz, das soll dir das zeigen, schlägt ungebremst für dich, egal was du über dich denkst, urtümlich, ewig. Gerade daran soll sich das doch erinnern. Deswegen ist es heilig, aber du brauchst keine Sorge haben, dass du, wenn ich dich zu einer Party einlade, du vielleicht doch lieber nicht mitfeiern solltest. Was doch immer du über dich denkst, Gott denkt das nicht. Was für eine Art Vater hältst du ihn? Er nennt dich Sohn und Tochter. Darum feiere diese Party, wenn du zurückkommst, wenn du willst. Ja. So feiern wir das Abendmahl. Wir machen das heute so wieder anders, als wir das sonst schon mal machen. Deswegen liegen auch keine Zettel aus und so. Ich weiß nicht, ob jetzt das gelingt, was ich an Gedanken hatte. Und zwar ist das Stichwort feiern. Und Brot und so ein kleines Pinnchen Wein, was noch nicht mal Wein ist, sondern Saft. Ich weiß, damit kann man schlecht so richtig feiern. Wir bräuchten mehr Wein und wir bräuchten ein bisschen mehr als Brot. Aber was wir aber haben, ist Musik, das haben wir schon mal. Und es gibt manchmal Gründe, Abendmahl sehr liturgisch und nachdenklich zu feiern und still, machen wir auch manchmal. Ich fand, heute ist es mal ein Grund, es anders zu machen. Heute sollte, wenn deine Fantasie das zulässt, das Abendmahl irgendwie eher an eine Party oder eine Feier erinnern. Also, deswegen lese ich jetzt gleich die Einsetzungsworte nach einer Übersetzung. Ich finde sie gar nicht so besonders brillant. Sie ist einfach nett, weil sie ganz anders ist. Die Volksbibel. Man muss schon den echten Bibeltext auch mal lesen und kennen. Dann kann man hiermit umgehen. Aber sie hilft, glaube ich, mal die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil mit völlig anderen Worten, Jugendsprache. Man muss sogar ein bisschen schmunzeln. Und ich dachte, das passt zu dem, wie ich vorschlage, dass wir heute mal das Abendmahl feiern. Und dann spielt die Band nachher. Und ihr geht einfach, wann es euch passt, während 4 Lieder habt ihr? 5? 4 oder 5. Also bei Lied 4 solltet ihr dann langsam irgendwie denken, vielleicht kommt kein 5. mehr, wie auch immer. Geht ihr einfach nach vorne, nehmt euch Brot und Wein, ihr könnt euch damit hinsetzen. Da wird auch niemand sein, der euch das austeilt. Ihr nehmt euch das einfach, da oben gibt es übrigens auch. Könnt euch wieder hinsetzen. Ihr könnt auch da stehen bleiben. Bei einer Party steht man auch irgendwo rum. Ihr könnt es auch mit mehreren Leuten zusammentun, wie ihr wollt. Nett wäre, wenn ihr nicht ganz lange diesen Tisch blockiert, sondern das da wegnehmt und dann so. Und dann, mir ist nur eins wichtig, sing diese Lieder, wenn du sie mitsingst, als Ausdruck deiner Freude darüber, dass Gott so ist, wie er ist. Und feiere das Abendmahl bewusst in Dankbarkeit darüber, dass Gott dich liebt unendlich. Mach das so, wie es dir passt, aber wenn du das schmeckst, den Wein und das Brot, dann denk daran, so real liebt Gott mich, auch wenn ich es kaum glauben kann. Okay, ich lese jetzt. Nein, ich bete zuerst. Lieber Vater im Himmel, ich glaube, dass du im Zentrum dieser Welt stehst und all das gemacht hast, was um mich herum ist. Und damit spreche ich für sehr, sehr viele Menschen in diesem Raum. Wir glauben das. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, es zu glauben, wo unser Verstand, unser Denken, unsere Erfahrungen uns manchmal an Grenzen bringt. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, Vater, wie du bist und was du über uns denkst. Und ich danke dir sehr, dass du Liebe bist, dass du nicht nur ein Gott bist, der liebt, wenn er kann, oder mit viel, 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 viel Geduld liebt, sondern dass du Liebe in deinem Wesen bist. Wir wollen das feiern. Wir wollen dir danken, Jesus Christus, dass du Mensch wurdest und starbst am Kreuz. Und durch die Hölle gingst, ganz nach unten, ganz erniedrigst, um uns zu lieben. Besser kannst du uns das nicht zeigen. Und wir nehmen das an, danken dir dafür und feiern dich als unseren Gott. Amen. Ein letztes Essen mit Jesus und seinen Schülern. Jetzt kam also das Fest, an dem nach alter Sitte das sogenannte Passahlamm geschlachtet werden sollte und man dieses Spezialbrot dazu aß. Jesus wollte mit seinen Schülern auch feiern, darum schickte er Petrus und Johannes voraus. Geht schon mal los und bereitet alles vor, damit wir zusammen essen können. Die beiden fragten, wo wollen wir denn feiern, Jesus? Also, wenn ihr in Jerusalem seid, wird ein Typ auf euch zukommen, der einen Kasten Wasser trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, das er betritt. Dann geht ihr zu dem Besitzer und sagt ihm, der Meister möchte wissen, wo der Raum ist, der für seine Passafeier mit seinen Schülern gebucht worden ist. Er wird euch im ersten Stock einen großen Raum mit Ledersesseln führen. Der ist schon so weit klar gemacht worden. Fangt da schon mal an mit der Vorbereitung für das Essen. Die Schüler zogen los und es war alles exakt so, wie Jesus es beschrieben hatte. Dort trafen sie die Vorbereitung für das Passaessen. Als es soweit war, setzte sich Jesus und seine Jünger an den großen Tisch. Jesus hielt erstmal eine kleine Rede. Liebe Leute, ich hatte schon lange Lust darauf, mit euch dieses Essen zu feiern, bevor die ätzenden Sachen für mich losgehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das wird das letzte Mal sein, dass ich mit euch hier auf der Erde dieses Fest feiern kann. Beim nächsten Mal wird es dann in einer anderen Dimension passieren. Dann wird das, was wir bei dieser Feier symbolisch durchführen, für alle Realität sein. Das ist schön gesagt. Dann nahm Jesus ein Weinglas, bedankte sich kurz bei Gott dafür und sagte, das soll jetzt jeder einmal daraus trinken. Ich für meinen Teil werde ab jetzt keinen Wein mehr trinken, bis das neue Land, in dem Gott das Sagen hat, wirklich da ist. Anschließend nahm Jesus etwas von dem Brot, redete wieder kurz mit Gott und dankte ihm auch dafür, zerteilte es in kleine Stücke und gab es an seine Schüler weiter. Das ist jetzt wie mein Körper, der für euch weggegeben wird. Feiert dieses Essen ab jetzt immer wieder und denkt dabei an mich und an das, was ich für euch getan habe. Als alle mit dem Essen fertig waren, nahm er noch einmal ein Glas Wein und gab es auch an seine Schüler weiter. Dazu sagte er, dieser Wein steht für mein Blut, mit dem der neue Vertrag unterschrieben wird. Dieses Blut wird für euch fließen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.